Yeah, he actually really come on the freak radio, and that makes me get freaky. Wir wollen uns heute mit dem Thema das Private ist politisch beschäftigen und uns fragen, inwiefern und inwieweit dieser gute alte Slogan auch eine Bedeutung für die soziale Bewegung behinderter Menschen haben kann. Ich möchte gerne mal meine Gäste vorstellen. Zu meiner linken Seite sitzt Madeleine Abdallah. Sie hat Soziologie studiert, arbeitet derzeit bei der Wiener Assistenzgenossenschaft und schreibt nebenbei für die Stadtzeitung Malmö, hat sich viel mit feministischer Theorie beschäftigt. Mir gegenüber sitzt Elisabeth Losbicher. Sie hat sich studiert Kommunikationswissenschaft und arbeitet bei dem Selbstbestimmt-Lebensverein Knackpunkt in Salzburg. Und auf meiner rechten Seite sitzt Elisabeth Maglena. Wir beide kennen uns schon länger, daher werde ich die Elisabeth mit Du ansprechen. Sie hat Bildungswissenschaft studiert und beschäftigt sich derzeit recht intensiv mit den Disability Studies. Dieser Spruch, das Verrat ist politisch entstammt der sogenannten zweiten Frauenbewegung, ist einerseits entstanden aus einer sozusagen Binnenkritik an der linken Studentenbewegung, wo Frauen quasi in eine untergeordnete Rolle gedrängt wurden, den Haushalt in den WGs zu machen, Manuskripte zu abzutippen und so weiter. Und der Spruch, das Private ist politisch, war sozusagen auch gegen die linken Genossen gerichtet. Auf der anderen Seite hat er auch eine viel größere, ich will dazu was zitieren, und zwar schreibt vor Elisabeth Klaus in einem Buch Folgendes. Sie schreibt, am Beginn der neuen Frauenbewegung stand nicht zufällig der Slogan, das Private ist politisch. Durch die Infragestellung der Opposition von öffentlichem und privaten Raum erweiterte feministische Öffentlichkeit die Beschreibung der Zivilgesellschaft. Der damit vollzogene Perspektivenwechsel ermöglichte es, persönliche und aus dem gesellschaftlichen Diskurs ausgegrenzte Erfahrungen zu verallgemeinern und die Beschaffenheit der Gesellschaft daran zu messen. Feministische Öffentlichkeit war da am erfolgreichsten, wo sie einerseits bislang Verschwiegenes in der häuslichen Intimität verborgenes Publik gemacht und andererseits das vermeintlich objektive und öffentliche zweckrationale Handeln gesellschaftlicher Institutionen als Mythos offengelegt hat. Jetzt wäre meine erste Frage an Sie. Können Sie diesen Slogan in irgendeiner Weise in Ihrer eigenen Erfahrung in Verbindung bringen? Wollen Sie mal was sagen dazu, Frau Abdaler?
Dieser Spruch, dass Persönliches politisch, das Private ist politisch, ja, ist natürlich auch etwas ein Spruch, mit dem man natürlich, sobald man sich mit Feminismus beschäftigt, in Kontakt kommt. Mittlerweile ist er schon viel, viel anerkannter als damals, als er eben aufgebracht worden ist. Weil damals, wie Sie gesagt haben, in den 70er Jahren gab es eben zwei Sphären. Eben, okay, es gibt Dinge, die sind politisch, das ist die Wirtschaft und Krieg und die große Politik und das, was eben meistens damals noch männliche Politiker machen einerseits. Und dann war das immer ein großer Verdienst von der zweiten Frauenbewegung, dass das angesprochen worden ist und dass die Frauen gesagt haben, das, was wir selbst erleben, hat auch eine politische Dimension. Und wenn es zum Beispiel eben Gewalt in Beziehungen gibt oder wenn die Hausarbeit und die Kindererziehungsarbeit ungerecht aufgeteilt ist, ist das nicht nur ein privates Problem, das eine Frau mit ihrem Partner hat zum Beispiel, sondern da steckt viel mehr dahinter. Und diese Erkenntnis war dann halt auch der Ausgangspunkt für das ganze politische Handeln, das für uns, also eine Generation später, schon ganz andere Voraussetzungen gehabt hat. Zum Beispiel war damals das Eherecht war so, dass ein Ehemann seiner Ehefrau verbieten konnte, einen Beruf nachzugehen, wenn er das nicht wollte. Das sind Sachen, die haben sich mittlerweile vollkommen geändert. Und dadurch betrifft es natürlich, es betrifft jeden Menschen, dieser Spruch, aber es betrifft natürlich insbesondere auch jede Frau in ihrem Alltagsleben. Und es ist, dieser Spruch ist dann halt auch aufgegriffen worden von anderen Bewegungen, von eben schwarzen Bürgerrechtsbewegungen, Schwulen- und Lesbenbewegungen, von Migranten und eigentlich in allen neuen sozialen Bewegungen ist es jetzt so, dass es als Ideal angesehen wird, wenn die Leute für sich selbst sprechen. Wenn nicht irgendjemand aus dem Westen sich irgendwelche Pläne überlegt, wie sie jetzt Afrika wieder vordermann bringen, sondern wenn die Menschen selbst eingebunden werden oder auch wenn es um die Rechte von Sexarbeiterinnen geht und so weiter. Also das ist einfach mittlerweile schon ein bisschen Status quo geworden, Gott sei Dank. Und für mich persönlich ist das natürlich schon auch beruhigend und ich merke es auch in Gesprächen mit Freundinnen und so weiter, weil viele dieser Themen, die von der zweiten Frauenbewegung halt begonnen worden sind, noch immer nicht abgeschlossen sind quasi. Also es macht einfach einen Unterschied, wenn jetzt eine Freundin zum Beispiel das Gefühl hat, sie ist jetzt zu dick oder so, ob man das jetzt als ihr individuelles Problem sieht oder ob man es schon so sieht, dass es halt auch eine Gesellschaft gibt, die ein Interesse daran hat und eine Wirtschaft, die ein Interesse daran hat, ein bestimmtes Schönheitsideal zu vermarkten und an dem viele verdienen. Weil sonst kann man sich halt sehr schnell als individuelle Versagerin fühlen quasi. Oder auch wenn man eben Schwierigkeiten hat in der Beziehung, eben ganz klassisch eben die Hausarbeit aufzuteilen und das Gefühl hat, man macht immer mehr. Oder auch bei der politischen Arbeit, wie Sie gesagt haben, eben es sind immer die Frauen, die Protokolle schreiben oder so. Also sonst glaubt man irgendwie, man ist einfach selber die Blöde, die sich das alles reindrücken lässt quasi. Und dann wird einem dann bewusst, okay, da steckt mehr dahinter und das liegt nicht an einem selbst.
Okay. Elisabeth, kannst du das auch in irgendeiner Weise mit deiner Erfahrung mit als behinderte Frau in Verbindung bringen? Oder?
Schon, ja, ich denke mir, es hat sich sehr viel geändert in der Zwischenzeit, aber es ist noch viel zu tun. Und ich denke mir einfach, dass es besonders für behinderte Frauen schon so ist, dass zu sehr immer noch die Behinderung gesehen wird und dann erst die andere Rolle, die man im Leben hat, dass man freut und so weiter. Das finde ich schon noch was die ganze Geschichte ein bisschen schwierig macht.
Sie freulosig, ja. Entweder aus persönlicher Sicht oder aus Sicht Ihrer Arbeit im Verein.
Also ich kann das beides eigentlich ganz gut miteinander verbinden, denke ich, weil ich habe jetzt erst in Verbindung mit der Arbeit im Verein, der Spruch hat für mich dann in diesem Zusammenhang eine ganz andere Bedeutung gekriegt, weil ich plötzlich gemerkt habe, wenn man versucht, gerade im Bereich von Menschen mit Behinderungen, wenn es darum geht, sich gewisse Standards zu erkämpfen, sage ich jetzt einmal, dann ist es immer ganz wichtig, dass man den Leuten, die jetzt keine Behinderung haben, das irgendwie bewusst macht und sie ihn dahingehend sensibilisiert, wo denn eigentlich die Probleme liegen. Und wenn ich drauf schaue, wo liegen die Probleme, dann muss ich schauen, wenn ich selbst eine Behinderung habe, wo liegen sie eigentlich bei mir? Also was ist das, wo ich sage, da komme ich jetzt recht damit oder da zwickt es bei mir selber und wo hätte ich jetzt gerne eine Veränderung? Und dann kann man eigentlich vom Kleinen aufs Größere übergehen.
Kannst du das auch bestätigen, dass es sozusagen in Gesprächen mit den Leuten so ist, dass Themen oder Bereiche, von denen man zunächst sich denken würde, die haben eigentlich gar keine politische Bedeutung, dass sich die aber dann bei genauem Hinsehen sehr wohl als eminent politischer Relevanz herausstellen?
Würde ich schon so sagen, ja, also vor allem, man, da kann man wieder eine Zweiteilung machen, wenn man schaut, Gespräche von Menschen, die jetzt nicht aus politischen Aspekten heraus arbeiten, also jetzt nicht Politiker an sich, sondern so du und ich Gespräch ja, quasi, ja. Merkt man schon einmal, wenn man sich intensiver damit beschäftigt und natürlich, wenn man dann auf die politische Ebene geht und mit den Politikern die Probleme versucht zu besprechen und zu diskutieren und sie dann erst darauf aufmerksam werden, wo sie wirklich liegen, die Probleme, dann merken sie auch die Politiker, dass sie höchstpolitisch sind,
okay.
Die Probleme, die es so gibt.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, ich würde da durchaus dazu zählen, auch gewisse Dinge im Bereich, wenn wir über Barrierefreiheit reden zum Beispiel, weil es da immer wieder Sachen gibt, die eben Menschen, die jetzt nicht direkt davon betroffen sind, nicht auffallen im Alltag. Für jemanden, der jetzt, sage ich mal, normal gehen kann, dem fällt zum Beispiel Gehsteigkanten nicht wirklich auf. Ja. Ist mir im Freundeskreis auch schon öfter passiert, dass dann gesagt haben, wenn sie mit mir unterwegs waren, ah, das ist ja jetzt irgendwie schwierig mit der Kante. Ja. Oder eben auch andere Sachen, dass man dann merkt, okay, eine Tür ist zu schmal, man kommt da nicht durch und solche Sachen.
Okay. Ich will gern jetzt die Aufmerksamkeit auch ein bisschen auf einen anderen Aspekt legen. Also wenn man sich die Literatur der Disability Studies ein bisschen anschaut, dann gibt es hier von manchen Autorinnen und Autoren vertreten die Position, es wäre sehr problematisch, persönliche Erfahrungen, aber auch Gefühle ins Zentrum zu setzen, weil man dadurch den Blick abwenden würde von den sozialen Barrieren sozusagen. Andere Autorinnen wiederum bestreiten das und sagen, naja, so ein Sprechen über das eigene Befinden muss nicht unbedingt den Blick abwenden von den sozialen Verhältnissen. Was denken Sie, unter welchen Bedingungen kann so ein Sprechen über eigene Gefühle, über eigene Befindlichkeiten durchaus eine politische Tragweite entfalten und unter solchen Bedingungen reproduziert man damit einfach nur dieses individualistische Bild von Behinderung? Was denkst du darüber?
Also ich denke mir, man muss das Ganze großflächiger betrachten, nicht nur auf die sozialen Barrieren schauen. Natürlich sind die ganz, ganz wichtig und ausschlaggebend, aber ich denke mal, die individuellen Erfahrungen, das ist ja auch etwas, was wir oder viele von uns machen. Das ist ja nicht, was jemand einzeln macht, sondern das ist ja etwas, was sich oft gleicht. Und ich denke mir, da ist es wieder interessant, dann die Perspektive auf andere Minderheiten zu legen. Wir erleben schwarze Menschen oder homosexuelle Menschen, die diese und diese Dinge, ja.
Okay. Aha. Also sozusagen, wie sind andere Gruppierungen umgegangen mit dem Problem individuelle Befindlichkeiten, Gefühle und so weiter, denen eine politische Drehung zu geben?
Ja, weil ich denke mal, da kann man auch viel lernen und vielleicht sind die anderen Gruppierungen etwas weiter vorangekommen als wir jetzt und ja.
Ja, wie ist es eigentlich den Frauen gelungen, diese zunächst persönlich scheinenden Probleme dann doch als etwas zu artikulieren, was eben nicht sozusagen was rein individuelles ist, sondern was etwas ist, was sehr viel Aussagen darüber, wie eine Gesellschaftsstruktur ist.
Also ein ganz wichtiger Aspekt oder eine wichtige Grundlage der Frauenbewegung war sicher auch mal die Vernetzung von Frauen untereinander und der gegenseitige Erfahrungsaustausch.
Ah, ja.
Und damit verbunden natürlich auch ein gewisses Empowerment. Eben zu merken, das sind nicht nur meine Probleme, meinen Freundinnen geht es genauso, dass sie, weiß ich nicht, sie schminken müssen, um einen Job zu bekommen, oder sie in bestimmten Normen sprechen. Also dieser gegenseitige Austausch und dieses Empowerment ist ganz wichtig und ist auch die Grundlage für eine weitere politische Organisierung. Und gerade Feministinnen stehen ja gerne auf dem Standpunkt, die Position, die man in der Gesellschaft hat, bestimmt die Wahrnehmung. Ja? Mhm. Wenn man in einer eher unterlegenen Position ist, egal ob es jetzt als Frau ist oder als Migrant oder als in irgendeiner Position, die vom Mainstream quasi abweicht, wie man auch als Mensch mit Behinderung, also da hat man ein größeres Interesse, das System zu verstehen und sieht eher, ja, was läuft schief quasi. Das heißt, diese persönliche Erfahrung ist eine ganz wichtige Grundlage für politische Argumentation und natürlich ist die persönliche Erfahrung eine wichtige Grundlage für die Motivation, überhaupt politisch zu handeln. Mhm. Wenn ich eh keinen Leidensdruck spüre, werde ich in den meisten Fällen nicht auf die Straße gehen und für irgendetwas demonstrieren. Zum Beispiel dieses berühmte Sterncover, ich habe abgetrieben in den 70er Jahren, wo sich halt 150 Frauen dazu bekannt haben, was damals halt noch illegal war. Das war, ist ja mit einem Leidensdruck verbunden.
Und war das nicht damals auch mit einer gewissen Scham besetzt?
Natürlich.
Eigentlich, und war es nicht eigentlich ein wichtiger politischer Schritt, auch diese Scham zu überwinden und zu sprechen über diese Dinge?
Genau. Diese Scham ist ja auch ein wichtiges Machtinstrument, ein Herrschaftsinstrument, dass sich Leute nicht darüber trauen, darüber zu sprechen, dass sie eben abgetrieben haben, dass sie Gewalt erlebt haben. Es gab vor einigen Jahren im WUK eine Ausstellung mit dem netten Titel Das Persönliche ist politisch und peinlich, in Klammer und peinlich.
Ah, interessant.
Und ging es halt auch darum, also dass viele solche Sachen oft einen unangenehmen berühren, weil man halt diese Normen auch verinnerlicht hat. Es gab zum Beispiel einmal Politikerinnen im Parlament, die gestillt haben, also öffentlich quasi, um darauf hinzuweisen, wie schwierig das ist, quasi eben Mutterschaft mit so einem politischen Alltag zu verbinden.
Ja.
Diese Durchbrechung der Scham ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt.
Okay. Ja. Kannst du das in deiner Vereinsarbeit auch, erlebst du das auch, dass es sozusagen wie wichtige Themen, die eigentlich durchaus eminent politisch sind, oft nicht angesprochen werden, weil es den Leuten unangenehm oder peinlich es mir ist oder eher weniger?
Es ist unterschiedlich. Es kommt dann sehr stark auf die jeweilige Persönlichkeit an. Weil es gibt Leute, die einfach einen offeneren Umgang haben mit dem Thema, mit ihrer eigenen Behinderung. Und dann gibt es wieder welche, wo man sagt, okay, die sind eher zurückgezogener und reden weniger gern, unter Anführungszeichen, drüber und haben da größere Schwierigkeiten, sich ja in diesem Zusammenhang dann zu artikulieren. Aber ich glaube, weil wir eben vorher gesprochen haben über das eben aus den Disability Studies oft hervorgeht, dass manche Vertreter meinen, es wäre ein zu persönlicher Zugang wäre nicht so gut. Also ich denke, im persönlichen Zugang des Ganzen wurzelt das eigentlich, dass man es dann auf die politische Ebene bringen kann. Ja? Ja. Und man merkt ja auch, wenn man jetzt zum Beispiel sich das Ganze aus einer medialen Perspektive eher anschaut, ich meine, das Publikum der Medien reagiert ja auch meist dann erst auf gewisse Dinge emotionaler, wenn es jetzt direkt daneben ist. Ja? Wenn das jetzt zum Beispiel ein Geschehnis ist, das beim Nachbarn passiert. Ja? Und weniger jetzt, keine Ahnung, irgendeine Kriegssituation irgendwo weiter weg. Ja? Und so denke ich einfach, ist es auch in dem Zusammenhang, dass man einerseits da eben dieses Personifizierte hat, das dann einfach irgendwie Emotionen aufbringt und dann eben das dann irgendwie auch leichter auf die politische Ebene zu bringen ist, ja.
Trotzdem denke ich mir oder ich frage mich manchmal, also wenn man zum Beispiel sich anschaut, wie wird in der Öffentlichkeit über Inklusion gesprochen. Inklusion meint da fast immer Inklusion in Schule und Inklusion im Beruf. Jetzt denke ich, dass für manche behinderte Menschen die Erfahrung von Ausgrenzung in einem sozialen Bereich oder die Erfahrung von Einsamkeit ein wichtiger Aspekt ihrer Erfahrung ist. Und es ist natürlich viel schwieriger, so etwas wie Einsamkeit zu politisieren, als so etwas wie architektonische Barrieren. Jetzt frage ich mich, wie denkt ihr darüber? Wie könnte ein politisiertes Sprechen über so Themen wie eben zum Beispiel Einsamkeit aussehen, dass nicht noch einmal einfach nur reproduziertes Bild des Behinderten als armen Haarschau sozusagen.
Ich denke mir, es geht vor allem darum, Behinderung als Lebensrealität zu begreifen. Es ist ja noch viel zu sehr in den Köpfen von den Leuten, dass Behinderung eine persönliche Tragödie ist. Und einfach, ich finde diesen Blick auf eine Lebensrealität wie andere auch sehr wichtig, um einfach da dieses Bild von Armin Haschel ein bisschen also wegzukriegen.
Sehe ich auch so, also jetzt sozusagen, entschuldige, dass ich da nochmal nachhake, also wenn wir sozusagen davon ausgehen, dass eben es bestimmte Aspekte gibt, wie eben Einsamkeit, die für viele Leute eine wichtige Rolle spielt, wie kann man das in einer politisierten Form artikulieren, ohne jetzt sozusagen gleichzeitig dieses Bild zu stärken? Ich habe selber keine Antwort darauf, vielleicht fällt euch was ein dazu.
Ich denke, Politik funktioniert im Wesentlichen über Ziele und über Forderungen. Mein Ansatz wäre mal, sich anzuschauen, also was könnte dagegen helfen quasi? Welche Forderungen würden sich dann daraus ergeben?
Okay.
Weil der naheliegendste Aspekt, der mir einfallen würde, wäre eben dieser Aspekt der Ausgrenzung. Ja? Also Ausgrenzung und eben sozialen Ausgrenzung meine ich jetzt einerseits und eben der fehlenden Barrierefreiheit andererseits. Also sprich, wenn viele Freizeitangebote für behinderte Menschen eben nicht oder extrem schwer nutzbar sind. Ich erlebe das ganz praktisch, zum Beispiel, wenn wir versuchen, eine Geburtstagsfeier zu organisieren in einem Lokal und wenn man es dann immer abwägen muss, okay, nehme ich jetzt das Lokal, das ich mag, oder nehme ich ein barrierefreies Lokal, dann muss man unter Anführungszeichen schon gut befreundet sein, dass man sich für das andere entscheidet. Ne? Und wenn es jetzt aber zum Beispiel so ist wie in Großbritannien, wo halt jedes Lokal barrierefrei ist, mehr oder weniger, oder 98% davon, da hat man schon ganz andere Möglichkeiten. Ich würde die politischen Forderungen aufgreifen quasi und weniger jetzt auf dieser Leidensebene erzählen.
Ich würde sagen, dass es allgemein wichtig ist, dass die Gesellschaft ein bisschen inklusiver wird, dass sie inklusiver denkt einfach und ich denke mal, das muss im Kindergarten, in der Schule wird es eh schon viel gemacht, aber ich denke mal, das wäre ein wichtiger Punkt für alle Menschen, dass es einfach, dass man einfach mehr Orte hat, wo man sich treffen kann. Alle gemeinsam und die verschiedenen Minderheiten sich auch austauschen können, wo es einfach natürlicher und normaler wird, dass wir alle verschieden sind. Das Einzige, wo ich das erlebt habe, ist einfach bei Danceability, wo jeder mit jedem tanzt. Und ich habe noch keinen anderen Ort gefunden, wo man sich in dieser Weise einfach vorurteilsfrei begegnen kann. Und das wäre wichtig, finde ich.
Jetzt ist es ja doch meist noch so, dass sich diese Gruppierungen, egal ob man jetzt redet von Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen oder ob man von Migranten redet und da wieder die unterschiedlichsten Ethnien, also Länderspezifikum, dass man dann sagt, okay, in der Stadt gibt es jetzt da ein Türkenviertel, da treffen sie großteils nur die Türken. Und in einem anderen ist es eine andere Nation oder so. Inklusion geht ja oder spricht ja eigentlich davon, alle gemeinsam. Mhm. Aber dieser Begriff ist, ich meine, wir verwenden ihn relativ häufig, weil wir uns intensiv damit auseinandersetzen. Aber es gibt sehr, sehr viele Leute, für die ja wirklich eine große Wolke ist sozusagen, so eine große Utopie, das ist da und ich kann nichts damit anfangen. Ich kann es nicht greifen, ich kann es nicht begreifen. Was ist das eigentlich? Was bedeutet der Begriff? Und diese Utopie, sage ich jetzt einmal, macht es dann auch schwierig, das Ganze in der Praxis umzusetzen, weil man kann den Menschen schon das Werkzeug in die Hand geben, aber sie wissen dann nicht, was mache ich damit? Wie setze ich das praktisch um? Und in dem Zusammenhang wäre es halt einfach wichtig, dass man vielleicht irgendwie beispielsweise Veranstaltungen organisiert, wo man unterschiedliche Bevölkerungsgruppen einfach zusammenbringt und die Möglichkeit gibt, sich gegenseitig auszutauschen. Und mal zu schauen, wo liegen beim einen die Probleme oder bei der anderen Gruppe die Probleme und dann findet man vielleicht auch da Gemeinsamkeiten. Und dann ist dieses Problem der Einsamkeit und das sich in sich zurückziehen, weil man das Gefühl hat, man wird nicht verstanden, ist dann wahrscheinlich auch schon wieder ein bisschen besser.
Gut, ja, ich glaube, haben wir eigentlich ein recht schönes Schlusswort gefunden. Leider ist die Zeit schon vorbei, ist ja relativ schnell vergangen. Ich möchte mich ganz herzlich bei meinen drei Gästen bedanken für die spannende Diskussion und dann bis zum nächsten Mal.